Früher hat man scherzhaft gesagt, 5 Ärzte, 6 Meinungen. Aber ist das heute noch so in Corona-Zeiten? Überall in Deutschland, von Hamburg bis Bamberg, gab es Razzien und Durchsuchungen bei Ärzten. Der Vorwurf? Sie hätten falsche Maskenatteste ausgestellt. Klar ist, diese Mediziner sind Kritiker der Corona-Maßnahmen. Klar ist auch, Ärzte, die sich offen kritisch äußern, bekommen Gegenwind. Oft ermitteln die Ärztekammern. Da stellt sich natürlich die Frage, dürfen Ärzte keine Meinung in Sachen Corona haben, die vom offiziellen Narrativ abweicht? In Österreich haben inzwischen mehrere Ärzte Berufsverbot. Das ist heftig. Mit einer Ärztin spreche ich. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Konstantina Rösch.
Hallo Frau Preradovic.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Ärztin für Allgemeinmedizin und haben bis letzten September als Stationsärztin auf der Kardiologie des Uniklinikums Graz gearbeitet. Gleichzeitig haben Sie sich bei der Initiative für evidenzbasierte Corona-Information, ICI, engagiert und auch auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gesprochen. Sie haben Videos produziert, darunter ein vielbeachtetes mit dem Titel »Die Masken nieder«, in dem Sie Masken als Zeichen des Gehorsams und der Unterwerfung bezeichnet haben. Sie wurden in den österreichischen Medien für ihren Protest schwer kritisiert und erhielten den Namen Corona-Ärztin. Im September letzten Jahres, dann hat sie das LKH Graz fristlos entlassen, offiziell wegen einer Patientenbeschwerde. Dann haben sie im Januar eine Praxis in der Steiermark eröffnet und dort gearbeitet, bis ihnen im Februar die Berufslizenz entzogen wurde. Sie sind außerdem noch politisch tätig als Gemeinderätin in Gössendorf nahe Graz. Also Berufsverbot, das ist wirklich ein harter Schritt. Was ist denn die Begründung der österreichischen Ärztekammer?
Die Begründung ist, dass ich Patienten schaden werde.
Oh.
Also dort kann man in die Zukunft sehen. Diese Gabe habe ich nicht, aber bei der Kammer hat man das. Auch eine Begründung war, dass ich kein Ordinationsschild an meiner Tür habe. Was erstens einmal falsch ist und zweitens leicht nachzuprüfen wäre. Nur wir sehen, das Niveau ist Subkanone.
Aha, aber man hat Ihnen jetzt nicht vorgeworfen, dass Sie Patienten geschadet haben, sondern man sagt, Sie werden Patienten schaden. Inwiefern?
Ja, das wurde nicht ausgeführt, das bitte bei der Kammer zu erfragen. Weiters gefährde ich Ehre und Ansehen des Ärztestandes.
Okay. Also es wird Ihnen nichts vorgeworfen, was Sie irgendwie falsch gemacht hätten in Ihrem Beruf.
Wie denn auch?
Wurden Sie denn vorher von der Ärztekammer angehört?
Nein. Ich habe auch so einen Verdacht, warum das nicht so ist. Weil erstens einmal transkribiere ich das dann, mein Gedächtnis funktioniert allerbestens und ich mache alles öffentlich. Und in einem persönlichen Gespräch mit jemandem etwas zu erörtern, dieser Angelegenheit, das ist weitaus schwerer, als einmal schriftlich so einen Schriftsatz rauszuschmeißen und sich gar nicht persönlich kümmern zu müssen. Das ist weitaus schwieriger. Und es könnte sein, dass manche Damen und Herren der Kammer vielleicht ein bisschen Spundus haben, sich in eine mehr oder weniger öffentlichen Debatte mit mir und meinem Rechtsanwalt zu begeben.
Mhm. Erstaunliches Vorgehen, dass man nicht mal angehört wird, bevor einem die Berufslizenz entzogen wird. Wurden Sie denn gewarnt von der Ärztekammer?
Naja, gewarnt. Es gab da so ein, zwei Schriftsätze oder wie auch immer man das bezeichnen will. Das ist schon länger her. Das war ja Hanebüchen, ja, was da drinnen gestanden ist, auf einem Niveau peinlich. Ja. Wir haben das auch öffentlich gemacht.
Aber was hat man gesagt? Hat man gesagt, halten Sie sich zurück, sonst schmeißen wir Sie raus? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Na, ich hätte mich einmal dazu äußern sollen, zu den Maskengeschichten, also dass die für nichts gut sind. Das war eigentlich so ziemlich das Äußerste, das Einzige, was konkret gefragt wurde. Das habe ich auch getan und dann war ziemlich lang Sendepause. Mich wundert nur, dass das Berufsverbot so lange gedauert hat. Ich wusste ja von Anfang an, dass das kommt. Aber nicht deswegen, weil ich Patienten schade oder Ehre und Ansehen des Standes schädige, sondern weil das eine politische Angelegenheit ist. Da geht es nicht um mich. Deshalb berührt mich das auch ziemlich wenig, weil das, was diese Damen oder Herren von der Kammer dort schreiben, das hat mit mir gar nichts zu tun. Und das ist so absurd und lächerlich und peinlich, also genierend hätte ich mir an der Stelle. Also wahrscheinlich ist es mir deshalb relativ bodel, wie man auf Wienerisch sagt.
Und woran, womit hat es dann zu tun, Ihrer Ansicht nach?
Ich glaube schon, dass das ein Politikum ist. Also ich bin ja auch nicht die Einzige, der das passiert. In Deutschland gibt es ja da auch zahlreiche Beispiele, in Österreich wenige, aber doch. Und was man so hört aus anderen europäischen Ländern, das ist ja unfassbar, was da für ein Regime gefahren wird.
Also der Arzt Dr. Dr. Fiala, der auch hier schon zum Interview war, der hat öffentlich gesagt, mit Ihnen solle offensichtlich ein Exempel statuiert und jeder Widerstand im Keim erstickt werden. Also nach dem alten Mao-Motto, bestrafe einen, erziehe viele. Wirkt das denn bei den Ärzten in Österreich?
Leider ja. Es melden sich sehr viele Kolleginnen und Kollegen bei mir immer wieder in verschiedenen Formen, schriftlich, persönlich etc. Also alle sagen, das ist ein Wahnsinn, was hier passiert. Und super, Konstantina, was du machst, aber ich traue mich nicht. Das muss man sich einmal vorstellen, dass im Jahr 2021 man sich nicht traut, als Arzt eine fachliche Meinung zu haben. Oder überhaupt eine politische Meinung oder irgendeine Meinung.
Naja, verrückt ist ja auch im Grunde, dass es geht ja, es soll ja um eine Gesundheitskrise gehen und da sind ja Ärzte eigentlich die, die das Wissen dazu haben, sich dazu zu äußern. Also könnte man so annehmen.
Ja, also ich behaupte ja auch nicht, dass das, was ich sage, jetzt die alleinselig machende Wahrheit ist oder hundertprozentig richtig, aber es möge einmal jemand das Gegenteil davon beweisen. Also fachlich hat zu mir noch nie irgendwer gesagt, ja, liebe Konstantina, das stimmt nicht, was du sagst, weil, das kam noch nicht, das kam auch von der Kammer nicht. Es gibt einen alten Spruch, geh zu drei Ärzten und du hast fünf Meinungen, ja, zu deiner Erkrankung, oder das gilt nach wie vor und das ist ja auch legitim, aber es muss einen offenen Diskurs geben und nicht über einen anderen drüber fahren.
Über Sie drüber gefahren ist ja auch das LKH Graz. Das hat Ihre Entlassung mit einer Patientenbeschwerde begründet. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, das ist genau der gleiche Schmäh wie dieser Approbationsentzug. Und das war mir auch von Anfang an klar, ja, dass das passieren wird. Ich habe dort viele Jahre gearbeitet. Und wenn ich tatsächlich so ein Undarm wäre und so ein schlechter Arzt und alle Patienten gefährden würde, glaube ich nicht, dass meine Vorgesetzten diesen Treiben jahrelang tatenlos zugesehen hätten.
Aber was war denn jetzt diese Patientenbeschwerde, womit Ihre Entlassung dann begründet wurde?
Ja, das ist ein laufendes Verfahren, zu dem ich mich nicht äußern will. Tatsache ist, die Beschwerde lag ungefähr ein halbes Jahr zurück bis zum Entlassungsgrund. Also da kann sich ja wohl jetzt jeder selber seinen Reim drauf machen.
Handelt es sich da um einen groben medizinischen Fehler?
Nein, um Gottes Willen.
Hat man denn dort mit Ihnen gesprochen, bevor Sie entlassen wurden?
Na klar. Da gab es dann auch ein Protokoll dazu. Ein auf Tonband gesprochenes. Das war dann leider technisch nicht auswertbar von Seiten der KAGES. So ein Pech. Ja.
KAGES ist der Betreiber des Krankenhauses.
Das ist der Träger. Aber dieses Protokoll, das funktioniert hundertprozentig.
Aber es fasst Sie schon an, oder?
Herzlich wenig.
Ehrlich?
Ich wusste das ich weiß nicht, wann war denn das, im März letzten Jahres, von der ersten Sekunde an, dass das medizinisch da eine Nullnummer wird und dass das jetzt Richtung autoritärer Staat geht und dass wir da schon ganz tief drinnen sind. Wer ein Staat, der solche Verordnungen erlässt, ich bin kein Jurist, aber die erste Verordnung, die ich gesehen habe, ich wusste, das ist gesetz- und verfassungswidrig. Und was das nach sich ziehen wird an politisch, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und psychosozialer Katastrophe, das war mir vom ersten Augenblick an klar und hat mich auch nicht besonders erschüttert, komischerweise, sondern ich habe sofort Verbündete gesucht. Das cui bono war mir nicht klar am Anfang oder so, die warum und was genau jetzt, aber wo das hinführt und dieser zeitliche Ablauf auch, also natürlich nicht auf den Tag genau, aber so in etwa, das hat bis jetzt leider alles gestimmt, leider.
Sie haben vorhin gesagt, dass da, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Ärzteverordnung etwas geändert wurde jetzt?
Nee, das war eine Ministerverordnung.
Okay.
Die erste Verordnung so mit was weiß ich, was das war, Abstand und alles zumachen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe Recht behalten, weil der Verfassungsgerichtshof in Österreich hat dies alles bereits nicht einmal, sondern 2 Dutzend Mal als gesetz- und verfassungswidrig erkannt.
Aber ja. Die Politik hat darauf eigentlich wenig reagiert, ne?
Ja, gar nicht. Ist ja überall das Gleiche.
Es werden dann neue, die Verordnungen werden dann umdeklariert oder die werden neu geschrieben und dann müsste man wieder neu klagen, ne?
Ja, das passiert ja auch. Und das ist ja das Problem. Das ist einmalig in der Zweiten Republik, dass eine Regierung Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes, der ein Höchstgericht in Österreich ist, nicht nur ignoriert, sondern ihm eigentlich die lange Nase zeigt und sagt, gut, diese Verordnung ist aufgehoben, der Verfassungsgerichtshof kann das immer nur ex post machen. Und dann machen wir halt eine neue Verordnung, die heißt dann halt ein bisschen anders und es steht genau das Gleiche drin.
Also ex post heißt
rückwirkend, ja, im Nachhinein.
Genau, genau.
Das ist ein, wie soll ich sagen, Fehler auch, den wir jetzt groß erkennen und das muss in Zukunft politisch umgedreht werden, dass der Minister im Vorhinein, wenn Grundrechtseinschränkungen geplant sind, zum VfGH geht und sagt, kann ich das, genehmigst du mir das, ja oder nein, dann sind wir nicht in diesem Ballerwatsch drin, dass dieses ein Hase-Igel-Spiel ist. Ja, der VfG hebt permanent auf, aber er ist immer langsamer, weil er ja immer hinten nach ist, nach der Verordnung.
In Deutschland sind ja bei einigen Ärzten Hausdurchsuchungen und Razzien veranstaltet worden und der Vorwurf lautet in allen Fällen, sie hätten falsche Maskenatteste ausgestellt. Mit dem Erfolg, dass sich sehr viele Ärzte in Deutschland inzwischen weigern, überhaupt Maskenatteste auszustellen. Aber es gibt doch sicher Menschen, die aufgrund von Krankheiten gar keine Masken tragen dürfen, oder? Was sagen Sie da als Ärztin?
Kein einziger Mensch darf diese Maske tragen, meines Erachtens nach, wenn wir jetzt von den Indikationen wie in einem Operationssaal oder bei Lackierarbeiten oder ähnlichem absehen, was ja auch geregelt ist in der Arbeitnehmerschutzverordnung, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, DUVG, Deutsche Arbeitnehmer, irgendwas Ding. Das ist ja ganz genau geregelt. Jeder Arzt, eigentlich auch jedes medizinische Personal, muss wissen, was eine Hyperkapnie ist. Hyperkapnie bedeutet zu viel Kohlendioxid in der Luft. Unter den Masken hat man binnen kürzester Zeit eine 5 bis 7 Mal so hohe Kohlendioxidkonzentration, als in der Raumluft zulässig ist. Das ist gefährlich.
Aber wie ist das mit Menschen, die jetzt auch noch aufgrund von, ich weiß nicht, Atemwegserkrankungen, Asthma oder so, noch viel größere Risiko haben?
Das ist selbstverständlich, das ist dann noch schlimmer.
Das heißt aber, betrifft das viele Menschen?
Na, auf jeden Fall. Wissen Sie, Kohlendioxid, der Mensch atmet Kohlendioxid ab in die Luft, CO2. Das ist der physiologische Vorgang und das hat auch einen Grund, warum man das in die freie Luft abatmet und nicht in einen Sackerl. Vielleicht kennen Sie das, es gibt Leute, wenn sie sich psychisch erregen, dann lässt man die in einen Sackerl atmen, also in eine Tüte. So. Die beruhigen sich aber nicht deshalb, weil sie eingesehen haben, dass es keinen Grund gibt, sich zu erregen, sondern die werden in einer Art und Weise narkotisiert von ihrem eigenen CO2. Das ist ein Narkosegas, das ist in hohen Dosen tödlich. Man kennt das als Gärungsunfall in Weinkellern. Ich bin in einer Weingegend aufgewachsen, also ich kann mich da an viele solche Vorfälle erinnern. Also da stirbst, wenn du zu viel CO2 einatmest. Wie gesagt, in geringerer Dosis wirkt es narkotisch, in noch geringerer macht es benommen, also Schwindel, Kopfweh, Erbrechen, Konzentrationsschwierigkeiten etc. Und das ist das, was die Menschen berichten, die eine Maske tragen. Das ist ja auch normal, dass der Körper so reagiert. Das ist physiologisch und das kann man sehr leicht messen. Also das ist eine ganz leichte Übung.
Ja, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, dass die Menschen, die jetzt wirklich schwere Einschränkungen haben, die heute gar nicht mehr richtig behandelt werden, wenn sich Ärzte generell weigern, Maskentester auszustellen.
Ich höre das von sehr vielen Menschen, dass sich Ärzte weigern, ihre Patienten zu behandeln. Das ist eine Schande für den Berufsstand. Ärzte, die ihre Patienten im Stich lassen, da schüttelt es mich, ich habe dafür gar kein Wort.
Haben Sie denn den Eindruck, dass inzwischen mehr Ärzte mutig werden?
Nein. Es reicht immer mehr. Also dass immer mehr bemerken, da passt was nicht an der Geschichte. Also Ärzte sind nicht gescheiter oder dümmer oder ängstlicher oder mutiger oder entschlossener oder unentschlossener als andere Menschen. Das hat ja mit dem Beruf nichts zu tun.
Aber Sie haben einen Eid geleistet, oder?
Jeder Akademiker hat einen Eid geleistet. Mhm. Ah ja, ein kleiner Aufruf an alle Akademikerinnen, sich das einmal durchzulesen. Man kann sich das aus dem Internet herunterladen, was man da eigentlich geschworen hat. Mhm. Also da sind ganz viele dabei, die meineidig sind. Und ja, also wie gesagt, Ärzte sind genauso mutig oder nicht mutig oder schlau oder nicht schlau wie alle anderen. Dass etwas Massivst an dieser ganzen Geschichte nicht stimmt und dass es hier nicht um Gesundheit geht, das verstehen immer mehr und mehr und mehr Menschen.
Sie haben ja im Januar, nachdem Sie in Graz entlassen wurden, haben Sie im Januar eine Praxis aufgemacht. Und gleich zur Eröffnung kam es wieder zu einem Eklat. Da wurde Ihnen ja vorgeworfen, Sie hätten eine illegale Party gefeiert. Was war das denn für eine Geschichte?
Was ist denn eine legale Party? Ich lese keine Mainstream-Medien, es wurde mir aber zugetragen. Die wildesten Geschichten wurden mir zugetragen. Alles gelogen. Ich empfehle immer, selber hingehen, selber nachfragen und dann sieht man, was ist die Wahrheit, was ist die Realität.
Ja, da soll es irgendwelche Videos gegeben haben, wo Menschen ohne Masken...
Wirklich? Mhm. Gott, das will
ich. Wie ich Sie jetzt kennengelernt habe, kann das schon sein, oder?
Im privaten Bereich kann ich machen, was ich will. Und selbstverständlich war dort, so wie es üblich ist, zu solchen Anlässen, so eine kleine Stehpartiefeier. Das war sehr nett, sehr schön. Wir machen das im Übrigen öfter, immer wieder im privaten Bereich, weil da kann ich machen, was ich will. Alle Menschen, die dorthin kommen, sind heilfroh, dass endlich einmal wieder ein paar Leute treffen, die alle Tassen im Schrank haben, wo gelacht wird, wo man den anderen ins Gesicht schauen kann. Und das wird sich auch auf Dauer nicht unterbinden lassen.
Jetzt habe ich aber gelesen in den Mainstream-Medien, die Sie ja nicht lesen, dass die Polizei dort ermittelt hat. Gibt es da irgendeinen Stand?
Also die Polizei war weder da und ermitteln können es bis schwarz werden von mir.
Aber haben Sie noch nichts gehört oder was?
Ja, was müssen ermitteln? Im privaten Bereich mache ich, was ich möchte. Die Exekutive hat in dem privaten Bereich nur dann Zugang, wenn sie einen richterlichen Durchsuchungsbefehl hat oder wenn der Verdacht auf eine schwerwiegende Straftat besteht. Und dann sind wir auch schon wieder fertig.
Fühlen Sie sich schikaniert?
Nein. Um mich braucht man sich keine Sorgen machen. Aber unsere Telefone läuten ununterbrochen mit Menschen, die verzweifelt sind, die schikaniert werden, also auf allen Ebenen. Also Leute, die ihre Angehörigen nicht besuchen können im Spital, im Pflegeheim, die von Ärzten nicht behandelt werden, Kinder, die schikaniert werden, die von Behörden schikaniert werden, von der Polizei und. Das ist wirklich eine üble Sache. Und ich hoffe, dass die Leute ermutigt sind und sich einmal auch auf die Hinterbeine stellen und ihre Krallen ausfahren.
Können Sie den Leuten helfen? Sie machen ja Corona-Sprechstunden, oder?
Auch, ja. Ja, also ich versuche so gut ich kann, Auskunft zu geben und Unterstützung und Hilfeleistung auf mehreren Ebenen. Ich glaube schon, dass das was nutzt.
Mhm. Sie dürfen ja nicht in Ihrem Beruf arbeiten, was wirklich schon sehr, sehr heftig ist. Wie finanzieren Sie sich und Ihr Leben?
Ich arbeite als Energetikerin und Lebensberaterin in dieser Praxis. Also das nennt sich halt jetzt nicht mehr allgemeinmedizinische Praxis, sondern energetische Praxis. Und noch ein Wort, falls das die Kammer hört oder wer auch immer. Ich bin und bleibe Ärztin bis an mein Lebensende.
Sie wehren sich ja auch gegen das Berufsverbot, nehme ich an.
Ne? Ja, sicher, da gibt es ein Gerichtsverfahren natürlich.
Und aber da sind wir noch nicht weiter?
Nee, die Mühlen der Gerichtsbarkeit mahlen sehr langsam in Österreich.
Wie lange dauert das so im Schnitt?
Ich will jetzt meine Intuition nicht verraten, aber das dauert sicher eine Weile. Ich habe keine Erfahrung damit. Das dauert sicher eine Weile.
Haben Sie denn Vertrauen in die österreichische Justiz?
Ich glaube, dass der Rechtsstaat in einer tiefsten Krise ist. Und letztens hat ein Polizist, notabene ein Polizist, der Jurist ist, zu mir gesagt, wir befinden uns nicht mehr im Rechtsstaat und alles, was wir hier machen, ist großteils Unrecht. Polizist, muss da verstehen.
Da läuft eine richtige Gänsehaut über den Rücken.
Ja. Aber das, also wie gesagt, viele Menschen sind noch sehr erschüttert, wenn ich ihnen das sage, weil ich bin eine, die auch immer gerade heraussagt, was Sache ist. nachdem ich mich schon ein bisschen länger damit beschäftige, habe ich mir offensichtlich schon daran gewöhnt. Beziehungsweise, wenn ich einen Missstand feststelle, dann sage ich, okay, so, was machen wir jetzt dagegen? Aber viele Menschen sind immer noch in dieser Schockstarre, ja, dürfen es denn das? Geht das überhaupt? Ja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, Rechtsstaat auf einem Katastrophenniveau wird ausgehebelt von allerhöchster Stelle. Sehen wir ja an der Regierung, wo der Fisch fängt immer vom Kopf zum Stinken an.
Der österreichische Innenminister Nehammer, der fordert ja ein ziemlich hartes Vorgehen gegen Demonstranten. Wie reagiert denn die Polizei in Österreich auf die Demos?
Ich kann Ihnen sagen, dass sich sehr viele Polizisten bei uns melden, die das nicht wollen, die aber durch die Struktur, in der sie sind, wir haben überhaupt in diesem Land, also wahrscheinlich überhaupt in Mitteleuropa, ein Problem mit struktureller Gewalt. Viele Menschen wollen da gar nicht mitmachen, müssen aber, vor allem die Uniformierten, oder glauben zu müssen. Der Nehammer kann gar nichts fordern. Ja, es ist Nehammer Kalle, da geht nichts mit fordern. Hier wird auf Rechtsgrundlage gehandelt und sonst gar nichts. Allein die Idee, ja, mit diesen Polizeistaatmethoden da zu kommen und zu glauben, der Minister kann sich heute einmal aussuchen, wie die Rechtsgrundlage ist, das spielt es nicht. Und auf das pochen wir und wir werden auch wieder ins richtige Fahrwasser kommen, aber der Finger muss in die Wunde gelegt werden. Und die Exekutive verhält sich so wie in einem Polizeistaat. Und natürlich, die Verantwortlichkeiten sind auf mehrere Ebenen verteilt, aber derjenige, der ausführt, ist unmittelbar verantwortlich. Und das ist auch an alle Polizisten und Polizistinnen jetzt so gesagt. Ihr macht das. Ja.
Mhm. Aber greifen die denn hart durch?
Naja, was ist hart? Sie handeln ohne Rechtsgrundlage, allermeistens ohne Rechtsgrundlage. Das Versammlungsgesetz sieht vor, dass eine Demonstration anzuzeigen ist unter Nennung von Ort, Zweck und Zeit. Und die Exekutive ist dazu da, die Versammlung zu schützen. Das rührt aus einer Zeit, wo man noch Bürgerkriegszeiten in Österreich noch sehr präsent in den Köpfen waren, in der Vorkriegszeit. Das ist ja nicht mehr, weil vor was sollen die Versammlung schützen? Ja, also es gibt ja keine Gegendemonstranten. Den Verkehr können sie regeln, das ist auch die Aufgabe, dass da nichts passiert. Und dann sind wir aber auch schon wieder fertig. Und wenn nicht aufgrund nach dieser Rechtsgrundlage, und das ist geltendes Recht, agiert wird, dann sind wir in Polizeistaatmethoden, wo agiert wird, wie es dem Minister einfällt, wie es dem Einsatzleiter einfällt oder sonst irgendwem. Und das ist die Sache, das geht gar nicht. Und das muss man auch ein bisschen, glaube ich, ins Bewusstsein der Menschen bringen.
In Deutschland werden die Maßnahmenkritiker ja ganz schnell in die rechte Ecke gestellt oder in die verrückte Ecke und als Leugner bezeichnet. Ist das in Österreich ähnlich?
Also ich habe davon gehört, wie gesagt, die Mainstream-Medien, die schaue ich schon seit langem nicht mehr. Es lässt sich ja natürlich nicht immer vermeiden, dass ich da etwas mitbekomme. Aber soll ich Ihnen was sagen? Es ist mir doch vollkommen wurscht, was irgendwer anderer zu mir sagt. Ja. Wenn es in einer vernünftigen Debatte ist, ja, wenn jemand persönlich zu mir hinkommt und sagt, du, was ist mit dir? Oder red mal da jetzt einmal drüber. Dann bin ich jederzeit auch zu einem öffentlichen Gespräch bereit. Aber was irgendwo in einer Zeitung steht, dass ich blöd bin oder schier anzogen oder sonst was, es interessiert mich Nüsse. Ja.
Sie waren ja politisch in der SPÖ tätig. Ne? Und ich glaube, Sie sind ja auch für die SPÖ Gemeinderätin geworden. In Ihrer Heimatgemeinde ist das, glaube ich, oder? In der Nähe von Graz. Aber Sie sind fraktionslos. Was ist passiert?
Ich muss so anfangen. Ich stamme aus einer Politikerfamilie. Mein Großvater war Innen- und Verteidigungsminister in dieser Republik. Okay. Ja, wir sind alle Sozialdemokraten und bei uns ist immer gestritten worden am Küchentisch. Ja. Aber in einer, nicht im negativen Sinn. Ja. Ein Streit, ein Diskurs, eine Debatte ist ja nichts Negatives, sondern das ist ja eigentlich das, was unser Leben auch zu einem Teil ausmacht. Also wie gesagt, ich bin so aufgewachsen und war immer politisch interessiert. Ich muss dazu sagen, ich bin nach wie vor Sozialdemokratin. Das kann sich jeder Sozialdemokrat, oder nein, fangen wir anders an. Bin aber ausgetreten nach über 30 Jahren Mitgliedschaft, letzten April, glaube ich, war das, was ein bisschen Staub aufgewirbelt hat, weil was die SPÖ macht, das lässt sich mit Sozialdemokratie nicht einmal irgendwo vereinen. Das sind zwei Parallelen, die sich möglicherweise in der Unendlichkeit treffen, aber sicher nicht im Jahr 2021. Ein Sozialdemokrat wird niemals zulassen, dass die Menschen gedemütigt werden. Er lügt nicht. Er ist nicht korrumpierbar. Er hat ein Rückgrat und er hat eine Meinung. Und wie oft habe ich schon gehört, auch von Politikern, ja, ich habe eh privat eine andere Meinung als Arzt, Politiker. Wie geht's euch eigentlich? Man kann nur eine Meinung haben. Man kann diese Meinung ändern. Das ist durchaus legitim. Also das ist ja auch erforderlich in deinem Leben. Aber dann muss ich sagen, ja, habe ich das und das postuliert und jetzt bin ich der Meinung, dass es anders ist, weil das und das passiert ist, weil ich nachgedacht habe, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, was auch immer. Wenn man ehrlich und authentisch ist, dann gibt es auch keine politischen Krisen und die SPÖ ist sehr wohl in einer politischen Krise seit vielen Jahren. Ja, die SPÖ-Fraktion hat mich rausgeschmissen, das habe ich zur Kenntnis genommen. Der Bürgermeister von Gössendorf, der Herr Gerald Wonner, hat zu mir gesagt, ja, schau, wir haben in Gössendorf kein Problem mit Corona und dann kommst du daher und Ding. Also der glaubt, wir leben auf einem Paralleluniversum oder ich weiß es nicht. Außerdem hat er zu mir gesagt, er empfängt nur Befehle und führt Anordnungen aus. Da kann ich gleich an einen Leiter einsetzen oder an, ich weiß nicht, wie man das sagt, an Vasallen oder an Satrapen. Und das ist halt, hier fängt auch der Fisch von diesem Kopf zum Stinken an. Das ist ein Riesenproblem.
Ja, das klingt nach systemischem Problem. Und da passen Sie, so wie ich Sie jetzt kennengelernt hatte, wirklich nicht rein. Ne? Man kann ja fast sagen, Gott sei Dank. Vielen Dank, Dr. Rösch. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, auch in Ihren Verfahren. Danke, dass Sie
da waren. Vielen Dank. Danke, hat mich gefreut. Danke für die Einladung. Papa.
Tja, Leute, Berufsverbot wegen anderer Meinung, das ist schon kritisch für eine Demokratie. Und wenn gerade Ärzte eingeschüchtert werden in einer Krise, in der es um Gesundheit gehen soll, dann finde den Fehler. Wenn sich Mediziner nicht mehr trauen, sich den politischen Entscheidungen mit ihrem Wissen entgegenzusetzen, dann geht die Evidenz komplett flöten. Politiker sind keine Ärzte, nicht einmal Gesundheitsminister. Und genau die, gerade die, müssten doch eigentlich sich die Kritik an ihrer politischen Arbeit anhören. Naja, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.